NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 31. Juli 1752. Die Menagerie des Tiergartens Schönbrunn wird eröffnet.
Ja, stellt sich mal alle her.
Camillo Part, ein Tier, so man in Afrika findet.
Genau, wisst ihr vielleicht, was die fressen?
Es frisset Kraut und Gras, erhebet seinen Kopf bis an die Äste der Bäume, von denen es die zärtesten abfrisst.
Ja genau, die fressen nicht im Freien und tut hauptsächlich Blätter. Und du musst dir das einmal so vorstellen, von oben hat es einen super Überblick. Aber was passiert, wenn den Kopf nach unten gibt?
Bellonius meldet, dass wenn es das Haupt emporhebe, 16 Schuhe hoch über die Erde reiche. Dahero es auch im Vorübergehen denen Leuten aus dem Fenster allerhand Früchte und Speise abgenommen.
Na, natürlich, dann sieht auf einmal gar nichts mehr, wenn es den Kopf unten hat. Und das sind ein bisschen geschreckte Tiere. Und aus dem Grund ist natürlich für die einfach gescheiter, wenn sie das Futter immer von oben holen.
Die Schüler, die hier lange Hälse und Tarnflecken bestaunen, führen gerade, ohne es zu wissen, eine historische Tradition fort. Sie stehen an der gleichen Stelle, wo im 19. Jahrhundert das erste Tier dieser Spezies in Mitteleuropa einen wahren Hype auslöste.
Lasset die Giraffe leben, wenn sie frohe Herzen macht. Ihrer Fahne sei ergeben, wer durch sie ihr Glück gemacht. Wir sind glücklich und sind brav. Vivat, vivat die Giraffe.
Im Tiergarten Schönbrunn wird der Zoobesuch automatisch zur Geschichtsstunde, denn es handelt sich um den wohl geschichtsträchtigsten Zoo der Welt. Deswegen hat er auch einen eigenen Historiker namens Gerhard Heindl.
Wir sind hier seit 1752. Der Tiergarten Schönbrunn ist nie geschlossen gewesen, bis auf einmal 3 Wochen Maul- und Klauenseuche und nach dem Zweiten Weltkrieg für Aufräumungsarbeiten nach den Bombenangriffen.
Das macht Schönbrunn zum ältesten noch bestehenden Zoo der Welt. Zweifellos ist er auch der barockste. Schließlich ist er Teil einer kaiserlichen Schlossanlage. Maria Theresias Mann, Kaiser Franz I. Stephan, war es, der im Schlossgarten eine Menagerie anlegen ließ, deren erster verbriefter Gast er werden sollte.
Nachmittags führte der Kaiser abermalen einige Zuseher in die nun meistens schon zustanden gebrachte Menagerie.
Notiert ein Fürst am Hofe von Franz I. Stephan am 31. Juli 1752, heute vor 260 Jahren, in seinem Tagebuch. Zweimal am Tag, so berichten Zeitgenossen, habe sich der Kaiser in der Menagerie ergangen.
Die Menagerie, allwo eben vorgestern verschiedene fremde Tiere, welche aber dermalen noch meistens in Geflügelwerk bestehen, in seiner Gegenwart platziert worden waren.
Außer Geflügelwerk holt der Kaiser Affen, Hirsche, Straußen und Antilopen in seine Menagerie. Nur keine Raubtiere.
Weil sie stinken.
Es hat stark damit zu tun gehabt, was man bekommen hat. Es war der Tiermarkt ja nicht so ausgeprägt, sondern man hat versucht, irgendwie bei den Hafenstädten von den Kapitänen was zu bekommen. Das waren die hauptsächlichen Tierlieferanten.
Gelegentlich kommt auch mal ein Wanderzirkus vorbei, dem man ein Tier abkaufen kann. Oder der Kaiser schickt selbst eine Expedition los. Seltener kamen Tiere als Geschenk eines fremden Königs in die Menagerie. Wie 1828 im Fall der ersten Giraffe in Schönbrunn, einem Geschenk des ägyptischen Vizekönigs. Die Reisekosten zahlte der Kaiser.
Die Giraffe ist im Sudan gefangen worden, ist durch die Wüste auf einem Dromedar transportiert worden an den Nil hinuntergeschifft bis Kairo, von Kairo nach Alexandria, dann wieder mit dem Schiff 4 Wochen nach Venedig, weiter mit dem Schiff nach einer Quarantäne von 40 Tagen nach Triest, dann zum Teil zu Fuß, zum Teil auf einem Wagen über Kroatien und Ungarn nach Luxemburg gebracht worden. Das hat Monate gedauert, diese Reise.
Und war wahnwitzig teuer für das Kaiserhaus, aber als Geschenk nicht minder willkommen. Denn wie sein menageriestiftender Großvater scheute auch Franz II., zu dieser Zeit österreichischer Kaiser, keine Kosten, wenn es darum ging, exotische Tiere nach Wien zu holen.
Giraffen waren 300 Jahre lang nicht in Europa zu sehen vorher und man hat sie nicht gekannt.
Daher tauschte man sich über ihre speziellen Bedürfnisse mit einer Menagerie aus, die bereits Erfahrungen hatte. Einige Monate vorher hatte der ägyptische Vizekönig ebenfalls eine Giraffe nach Paris geschickt.
Ihre Nahrung war die, an die man sie gewöhnt hatte. Heu und eine Mischung aus Gerste, Mais und Saubohnen und wurde in ihrer Höhe in einer kleinen Kiste platziert. Zu trinken bekommt sie bis heute Milch. Den Sommer verbrachte sie in Paris, wo sie jeden Tag 2 Stunden spazieren geführt wurde und sich sehr wohl fühlte. Mit dem Ausdruck größter Hochachtung, Frédéric Cuvier, Direktor der Menagerie.
Bis ins 20. Jahrhundert hinein basierte die gesamte Tierpflege auf solchem Austausch von Erfahrungswerten von Zoo zu Zoo.
Der zweite Weg war, dass Informationen aus den Herkunftsländern der Tiere mitgekommen sind. Manche Tiere haben überhaupt Begleiter bekommen, die an Bord der Schiffe mitgefahren sind und dann, wenn sie angekommen sind, die Informationen weitergegeben haben.
So wird der mitgereiste Araber Haji Ali Skiobari zu einer fast ebenso großen Sensation wie die Giraffe selbst. Mit den gesammelten Informationen versuchte man schon früh, die Tiere möglichst artgerecht zu halten.
Ich lehne mich da weit aus dem Fenster und sage, sobald man wusste, wie Tiere in ihrer natürlichen Umgebung leben, hat man versucht, Gehegestrukturen zu schaffen, die dem in etwa entsprechen. Die Außengehege zumindest, die Innengehege haben meistens dann doch nicht ganz so schön ausgesehen.
Natürlich war das Wissen über die Tiere anfangs extrem beschränkt. Neue Tierpfleger, oft altgediente Soldaten, die sich mit Pferden gut auskannten, lernten ihr Handwerk von ihren Kollegen. Gelegentlich wurde die Anstellung auf den Sohn weitervererbt. Die Pfleger sind es auch, die Führungen durch den Zoo anbieten. Als der Tiergarten 1778 nicht mehr nur der Kaiserfamilie und ihren Gästen, sondern allen Wienern zugänglich gemacht wird.
Wenn sie anständig gekleidet waren, die Einschränkung gab es noch.
Öffentlichkeit hin oder her. Schönbrunn legt Wert auf den Nimbus eines hoheitlichen Lustgartens. Kaiserlich, nicht kommerziell.
Es hat in Schönbrunn auch später noch Reglementierungen gegeben, die es in anderen Zoos nicht gegeben hat. Besucherattraktionen, die in erster Linie dazu da waren, um das finanzielle Überleben von privaten Zoos zu sichern, wie Ballonfahrten, Gasthäuser, Eislaufen, Rollschuhfahren, hat man hier nicht gewollt, hat man auch nicht gebraucht, weil es war ja finanziert vom Kaiserhaus.
Aber ganz kann sich auch der Tiergarten Schönbrunn der Macht der öffentlichen Meinung nicht entziehen.
Es gibt Beschreibungen von Reiseschriftstellern im 18. Jahrhundert, wo eben dann fallweise gesagt wurde, ja, eigentlich ganz interessant, aber es fehlt ja, oder der Elefant ist schon ein bisschen alt. Solche Dinge, die man dann auch sich vielleicht zu Herzen genommen hat.
Kaiser Josef II., der Sohn des Menagerie-Gründers, wartet anständigerweise noch bis zum Tod seiner Mutter Maria Theresia und bestückt die Menagerie dann schleunigst mit Wölfen und Braunbären. Anders als seinem Vater ist ihm der Gestank der Raubtiere egal. Noch vor 1800 kauft das Kaiserhaus Elefanten, Eisbären, Raubkatzen und Hyänen an. Der große Coup ist aber zweifellos die erste Giraffe 1828. Sie löst eine Hysterie aus, auf die die beschauliche Menagerie nicht vorbereitet ist.
Schon bevor die Giraffe nach Österreich gekommen ist, waren alle Leute narrisch, wie man auf gut Wienerisch sagt. Also sie waren verrückt auf Giraffensachen.
Man nascht Giraffengebäck, trägt Giraffenstoffe, verschickt Giraffengrußkarten, malt Giraffen auf Teller und Tintenfässer, schmückt sich mit Giraffenschmuck, frisiert sein Haar à la Giraffe und duftet nach Giraffe. Naja, oder jedenfalls nach
Extrakten aus den feinsten aromatischen Blumen, welche in dem Vaterlande dieses ausgezeichnet schönen Tieres blühen.
Das Tier wird sogar mit Musik geehrt, mit dem Giraffengalopp.
Das ist das erste Mal, dass Polizeiwache eingesetzt werden musste, um den Besucheransturm ins Giraffenhaus zu regeln.
Doch Schönbrunn war nie nur ein Ort der Sensationslust, sondern auch einer der Forschung, sagt Tiergartenhistoriker Gerhard Heindl.
Man kann artgerechte Tierhaltung im 19. Jahrhundert sicher nicht mit der heutigen vergleichen. Aber die Ansätze zu dem, was Zoos heute tun, kann man damals schon finden. Erholung, Bildung, Artenschutz. Wenn man also sich durchaus bemüht hat, Tiere, die selten waren, zur Nachzucht zu bringen.
Der Giraffenrausch, in den Wien 1828 verfällt, endet jäh 10 Monate nach Ankunft des hohen Tieres. Zur großen Bestürzung sämtlicher Schönbrunner Veterinäre stirbt die Giraffe im Oktober. Eine Obduktion fördert 2 Oberschenkel-Halsbrüche zutage, möglicherweise alte Verletzungen, die in Wien wieder akut werden.
Ganz Wien hat geweint damals.
So bist du tot, Kamelopard der Wüste. Du würd'ger Sprosse einer Wunderwelt, du bist dahin. Die langgestreckten Glieder, Wir sehen sie ewig nimmer hopsen wieder.
So großen Anteil haben die Wiener wohl nie wieder am Ableben eines Schönbrunner Zootiers genommen. Dabei gab es durchaus eine Reihe ähnlich tragischer Todesfälle. So scheidet 1806 ein Strauß dahin.
Er hatte den Magen voll Eisen, das ihm unvernünftige Leute zugeworfen haben. Denn der Strauß ist nicht, wie man gelegentlich glaubt, imstande, Eisen zu verdauen, sondern er verschluckt nur all das, was durch die Öffnung seines Mundes geht.
Falsche Zufütterung durch Besucher, nicht nur mit Münzen, sondern auch mit Zucker oder Brot, ist bis heute ein Problem.
Es sind immer schon Futterverbotsschilder an den Gehegen gestanden, das hat die Leute immer schon nicht interessiert.
Auch die beiden Weltkriege fordern tierische Opfer und nicht nur durch Futter- und Personalmangel. Im Ersten Weltkrieg erschießt ein Soldat einen Eisbären.
Weil er eifersüchtig war auf den Eisbären, weil der so viel Fleisch bekommen würde. Der hat aber auch schon Ersatznahrung bekommen, der hat nur mehr Fischabfälle verfüttert bekommen.
Im Zweiten Weltkrieg wird Schönbrunn sogar bombardiert. Viele Vögel, einige Nashörner, ein Elefant und ein Nilpferd sind unter den Opfern.
Laut aktuellen Forschungsstand von ca. 70 Bomben aus, die das Areal des Biergartens getroffen haben, Panda-Haus, Nashornhaus, Sumpfvogelhaus, das heutige Aquarienhaus, komplett zerstört gewesen und die meisten anderen Tierhäuser haben schwere Schäden abbekommen.
Kurz nach Kriegsende kommt Hilfe aus einer Ecke, aus der man sie nicht erwartet hätte. Ein russisch sprechender Pfleger kann den sowjetischen Kommandanten Dmitri Schepilow überzeugen, auch für die Zootiere Armeerationen auszugeben. Die Tierpfleger werden vom Arbeitsdienst freigestellt. Und im August 1945 bekommen die Schönbrunner Raubtiere einen ganz besonderen Leckerbissen. 11 Kamele einer usbekischen Nachschubeinheit werden zu Löwenfutter. Mit freundlicher Genehmigung der Roten Armee. In den 50er Jahren wird viel in den Wiederaufbau investiert. Der Tiergarten wird zu einem Lieblingsort der Wiener. Doch die öffentliche Meinung kippt in den 70er Jahren. Bei Tierschützern ist Schönbrunn bald als Tier-KZ verschrien, was 1987 in einem öffentlichen Protest gipfelt, bei dem die Gegner den Eingang besetzen.
Der Skandal um Schönbrunn geht weiter. Immer wieder Tiertragödien. Ein Eisbär verendete beim Paarungskampf, weil sein Fluchtweg versperrt war. Wasserschildkröten wurden lebendig gekocht, weil heißes Wasser ins Becken ran. Robben brachen sich das Genick, weil das Abflussrohr kein Schutzgitter hatte.
Tatsächlich waren die Verhältnisse in Schönbrunn alles andere als rosig, erinnert sich der heutige stellvertretende Direktor Harald Schwammer.
Rostige Tieranlagen, einzelne Tiere statt Gruppen, kaputte Fahrzeuge. Es war eigentlich alles vom Eingang bis zu den Tieranlagen desolat.
Im starren Staatsbetrieb werden Innovationen und Modernisierung blockiert. Rettung bringt ein Wechsel der Gesellschaftsform. 1992 wird der Tiergarten zur GmbH. Die 100%ige Tochtergesellschaft der Republik Österreich kann damit erstmals selbst über Spendengelder verfügen und Projekte ohne lange Verwaltungswege selbst durchführen.
Das Besondere ist, dass durch die letzten 20 Jahre Totalrenovierung und Sanierung und Neubauten es gelungen ist, eben Historie und moderne Tierhaltung auf einen Nenner zu bringen. Wobei jetzt gerade diese Tierhaltung völlig anderes ist als die frühere Haltung. Früher waren die Tiere auf einen Art Präsentierteller, auf ein Stück grünen Wiese. Und heute versuchen wir, Lebensraum zu bringen.
Was bedeutet, dass zum Beispiel die Pandas, heute die unbestrittenen Stars von Schönbrunn, ein abwechslungsreiches Terrain mit Gebüsch bewohnen, in dem sie sich verstecken können? Das passt zwar manchen Besuchern nicht, die jederzeit intime Einblicke ins Tierleben wollen, führt aber auf der anderen Seite dazu, dass die Tiere sich nicht langweilen und aktiver sind. Dadurch gibt es im Endeffekt mehr für die Besucher zu sehen. Wegen Ideen wie dieser ist Schönbrunn 2011 zum zweiten Mal zum besten Zoo Europas gekürt worden und kann damit seiner Selbstbeschreibung einen weiteren Superlativ hinzufügen. Und was macht die Giraffe?
Mit langem Halse sieht die Giraffe zu.
Sie freut sich auf ihr neues Gehege. Mit dem Bau soll 2014 begonnen werden.
Das wäre prächtig. Das wäre brav. Vivat, vivat die Giraffe.
Im Zeitzeichen erinnerte Helene Pawlitzki an die Eröffnung der Menagerie des Tiergarten Schönbrunn am 31. Juli 1752. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.